Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Lieber Bert, ich grüße dich aus Köln.
Oh ja, danke schön. Naja, ist ja eine alte Erfahrung, dass ein wirtschaftlicher Aufschwung nie vom Himmel fällt, ja. Und immer sich sehr viele, sagen wir mal, Organisationen und Einrichtungen Mutterschafts- und Vaterschaftsrechte anmaßen. Bei einer Rezession ist irgendwie anders. Also für eine Rezession ist eigentlich niemand schuld. Ich befürchte, ich hoffe, du wirst mir widersprechen, aber ich befürchte, dass die deutsche Volkswirtschaft an der Kippe zu einer Rezession steht, an der nicht in allererster Linie der Ukraine-Konflikt vollständig ist, sondern weil sich eben das geopolitische Umfeld sehr zum Nachteil Deutschland verändert hat. Aber interessanterweise, dazu bekennt sich niemand. Das heißt, wenn es zu einer Rezession kommen sollte, was ich befürchte, aber du mir hoffentlich heftig widersprichst, dann ist das ein Waisenkind. Wie siehst du das?
Ja, das mit dem Waisenkind ist, glaube ich, ein Erfahrungswert, weil auf einmal dann ist es sozusagen die endogene Kraft des Konjunkturzyklus, die er nach unten zieht, während nach oben ist es irgendwie immer jemand, der es dann tut.
Der pusht, aber, ja.
oder zieht, nicht? Also du kannst ja von beiden Seiten aus betrachten. Aber ich widerspreche dir nicht heftig, aber ich will mal so sagen.
So viel, dass wir uns weiter unterhalten können.
Ja, genau. Also, dass sich das auch heute für die Zuhörer lohnt. Ja. Nein, ich will einfach sagen, das Risiko der Rezession hat erheblich zugenommen. Das ist so. Wir haben natürlich Stabilisierungsfaktoren und wir müssen erst noch mal darauf achten, dass das ja, wenn wir den Begriff Rezession nehmen, eigentlich nicht so richtig passt. Denn das ist ja eigentlich eine durch Nachfrageschwankungen getriebene Dynamik des Konjunkturzyklus. Ein Rauf und Runter, weil die Nachfrage irgendwann überschäumt ist, weil die Investitionen zu weit gehen, dann bricht es ein, dann bricht die Beschäftigung ein, die Einkommen, der private Verbrauch. Naja, und meistens ist es für Deutschland auch so, es ist ein Schock von der Außenseite, weil die Exportnachfrage wegbricht. So, das sind so die klassischen Konjunkturmuster. All das haben wir derzeit nicht. Es ist eine Verklemmung von der Angebotsseite her, die wir einerseits schon gespürt haben vor dem Ausbruch des Angriffskriegs der Russen gegen die Ukraine, nämlich in der Pandemie mit den Lieferkettenproblemen, dass Dinge fehlten, dass Produktionen verzögert wurden, dass allein dadurch Auftragsbestände aufgehäuft wurden, weil man sie nicht abarbeiten konnte. Gleichzeitig haben wir ein historisches Höchst auch jetzt gerade gemeldet vom IAB, der Anzahl der offenen Stellen, 1,74 Millionen offene Stellen im ersten Quartal 2022. Das für sich genommen spricht ja nicht für eine Rezession, sondern die Gefahr, dass sich, und das ist, glaube ich, was man einfach sehen muss, dass sich das alles verstärkt und verschärft über den Arbeitsmarkt, ist zumindest bisher nicht zu sehen. Das stabilisiert.
Richtig, weil der aus demografischen Gründen geräumt ist,
genau,
beziehungsweise also eine Sonderrolle spielt.
Ja, und ich will noch das Argument der Demografie etwas stärken. Es hat einmal den Effekt, dass wir quasi über den Fachkräftemangel eine Stabilisierung der Beschäftigungsverhältnisse erleben. Keiner will in die teuren Rekrutierungskosten einsteigen, wenn er jetzt sozusagen durchhält. Aber er hat auch eigentlich zu tun.
Deswegen behält man auch unbeschäftigte Fachkräfte.
Ja, so ein bisschen Labor Hoarding ist in solchen Situationen ja gut begründbar. Aber es gibt noch einen zweiten Effekt, der auch entlastet, selbst wenn die EZB, was sie angekündigt hat, was sie auch tun muss, Geldpolitik normalisiert, Zinserhöhung, positives Zinsterrain in diesem Jahr erreicht, bleibt es doch so, dass am Kapitalmarkt wir keinen Mangel an Kapital haben. Mhm. Also das Kapitalangebot durch eine alternde Gesellschaft weltweit ist da. Also von daher haben wir eigentlich auch für die Finanzierungen der Dinge, die zu tun sind, nicht wirklich eine Verknappung. Das mag sich mal in den Zinssätzen hier und da ein bisschen spiegeln, aber eigentlich nicht. Und ich glaube, das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Das Interessante ist aber, wir sprechen fortlaufend im Augenblick über Angebotsprobleme und wenn wir über Rezession reden, muss ja was anderes eigentlich noch hinzukommen. Irgendwie wird sich das ja mal auflösen. Und die Frage ist, ob dann, wenn die Auftragsbestände und die Reichweite der Aufträge, also zum Beispiel im Maschinenbau 6,5 Monate, beim Autobereich 7,4 Monate, das ist schon gewaltig, historisch gesehen, wenn die Nachfrage dann nicht nachkommt, ist es dann in 7 Monaten halt auch ein Problem. So. Und das Problem ist in China verankert und nicht in dem Krieg. Ja. China mit seinem Lockdown, seiner Lockdown-Strategie. Wir haben dort einen Einbruch im April
China
gehabt.
Ist ja zum Herzmuskel der Weltkonjunktur geworden. Es ist ja nicht mehr die USA.
Nein, du kannst auch sagen, dass im Grunde diese Globalisierung, letztlich die Globalisierung oder die Integration Chinas in die Weltwirtschaft war in den letzten Jahrzehnten. Das war der große Treiber und der Hintergrund dieser Globalisierung, in der wir stecken. Aber ich will nochmal sagen, im April Einzelhandel -11%, Industrieproduktion -knapp 3%. Mhm. Das muss einem für diese große Volkswirtschaft schon Sorgen machen. Und Sorge macht mir dabei, dass die politische Führung nicht erkennen lässt, wie sie aus diesem Dilemma einer völlig verfehlten Corona-Strategie, eines schlechten Impfstoffs, einer geringen Impfwilligkeit der Bevölkerung rauskommen will. Denn das Versprechen früher, also seid mal ruhig, Demokratie braucht ihr nicht, aber wir steigern das Pro-Kopf-Einkommen jährlich in verlässlicher Art und Weise und geben euch eine gute Entwicklungsmöglichkeit, wird jetzt ersetzt durch seid mal ruhig, ihr werdet eingesperrt, aber ihr werdet nicht, ihr habt keine Infektionen.
Aber im Klartext sagst du doch jetzt, dass sagen wir, die verfehlte Corona-Politik letztlich bei uns zu Kollateralschäden führt, da die Lieferketten kaputt sind und die eigentlich relativ gut aufgestellte deutsche Industrie, die Auftragsbestände wachsen sie nicht abarbeiten können. Das ändert aber nichts, dass bei uns das Risiko einer Rezession steigt.
Ja, das meine ich ja, das kann sich ja verschärfen. Ich meine, wir haben im Augenblick, tun wir immer so, das wird irgendwann mal wieder vorbei sein. Aber wenn ich mir anschaue, was deutsche Unternehmen in China mittlerweile machen müssen, um überhaupt Produktion im Mindestmaß aufrechtzuerhalten, ist ja, dass sie den Beschäftigten Betten an ihren Arbeitsplätzen bauen.
Damit sie nicht unter die Quarantäne fallen.
Ja, das ist dann auch zum Teil mit den regionalen Behörden abgestimmt. Man schafft quasi eine Quarantänesituation im Unternehmen. Da sind die wenigstens noch untereinander. Man stellt Tests bereit, man sorgt für die angemessene Verpflegung. Ich meine, das ist ja auch bei vielen nicht gesichert. Das ist ja abenteuerlich, was die dann noch machen. Man wird ja ein bisschen erinnert an den Blockwart der Nazi-Zeit oder den Abschnittsbevollmächtigten in der DDR, dass da wirklich eine Stadt, das muss man überlegen, mit über 20 Millionen Einwohnern wie Shanghai dicht gemacht wird. Also es entzieht sich eigentlich meiner Vorstellungswelt, wie viele Menschen in weißen Kostümen, hätte ich beinahe gesagt, in weißen Schutzanzügen da rumlaufen und dieses exekutieren. Das funktioniert ja nur und das muss uns eigentlich Sorge machen, weil die Gesellschaft es immer noch erträgt und weil die sich gegenseitig kontrolliert über diese Abschnittsbevollmächtigten.
Also Klartext, unsere Industrie ist blockiert. Einerseits fehlen die Vorlieferprodukte und sagen wir natürlich auch im gewissen Sinne ist China ja auch noch ein wichtiges Exportzielland. Genau. Das heißt, diese beiden Kanäle sind eigentlich verstopft und hinzu kommt, dass auch in Amerika sich eine Rezession aufbaut. Mhm. Ja? Aber und zwar eine massive und die USA nicht gewillt sind, aus der restriktiven Geldpolitik auszusteigen und sie werden sie weiter verschärfen. Das heißt also, eine Erholung, ein Comeback der amerikanischen Volkswirtschaft, die Beschäftigung ist nach wie vor hoch, aber was die Produktion angeht, ist auch nicht zu erwarten. Deswegen sind die beiden größten Ökonomien der Welt irgendwie eingefroren.
Eingefroren ist ein schönes Bild, ja. Und man sieht das ja auch an den jüngsten Zahlen. Die EU-Kommission hat ja die Prognose jetzt gegenüber Februar für dieses Jahr deutlich runtergenommen. Im Februar hat sie für Europa, für die Eurozone noch 4,0% oder für die Europäische Union erwartet jetzt 2,7. Und wenn du die Länderprofile anschaust, ist auch interessant. Von Deutschland haben die von 3,6 auf 1,6 revidiert. Ist zwar immer noch eine Expansion, aber mehr als eine Halbierung. Während für Frankreich, Spanien und Portugal weiterhin über 3% erwartet werden. Und da siehst du genau den Effekt, den du angesprochen hast, dass die hohe Industrie Lastigkeit, oder ich will nicht lastig, aber Prägung der deutschen Volkswirtschaft, zwar etwa über 20% Industrieanteil, nochmal 10% Präter-Propter-Anteil der Dienstleistungen aus der Industrie heraus, also dieser Industriedienstleistungsverbund steht für 30%. Ja. Das schlägt natürlich jetzt in gewissem Maße zurück, weil die Industrie ganz besonders internationalisiert ist, an den Lieferketten hängt. Und das Bild, was man ja wunderbar sich anschauen kann, wie die Containerschiffe vor dem Hafen von Shanghai da rumstehen und irgendwie Wochen brauchen, bis sie reinkommen, noch länger, aber wie wir rauskommen. Das ist ja alles etwas, was nicht morgen vorbei ist. Und insofern kann das irgendwann umschlagen. Das ist die eigentliche Sorge, die ich
also
habe.
Also mein Münchner Kollege Hans-Werner Sinn hat mal ein schönes Bild geprägt. Die deutsche Volkswirtschaft schwimmt wie ein Korken auf der Weltkonjunktur. Und die beiden Taktgeber der Weltkonjunktur, China und die USA, liegen auf der Intensivstation selbst.
Insofern ist es ja ist es ja wichtig, dass wir so einen starken europäischen Markt haben und 40% des Exports in die EU gehen. Also insofern ist es ja natürlich nicht nur die Weltwirtschaft. Aber natürlich ist sie es in erheblichem Maße.
Wir können dort schon kompensieren, aber wir sind natürlich auch, was China angeht, von den Vorlieferungen abhängig. Ja. Und insofern glaube ich, dass wir in eine perspektivisch in eine ökonomisch unschöne Welt reinrutschen und die ganzen Wachstumserwartungen, fürchte ich, sie werden sich nicht erfüllen. Hinzu kommt natürlich immer noch das schwelende Risiko des Ukraine-Kriegs, nämlich ob und wann Putin beidreht, ist ja absolut nicht absehbar.
Nein, ist nicht absehbar, aber wenn man mal jetzt so hinschaut, welche Meldungen so kommen, man merkt doch das Ausmaß der Verunsicherung auch bei ihm, man merkt das Ausmaß der Verunsicherung in seinem Umfeld, da werden Dinge mittlerweile geleakt, was vor 4 Wochen noch undenkbar gewesen
von
wäre.
Von diesem General, der sich jetzt geäußert hat, wann er mit Nawalny Schach spielen kann, das ist ja nur eine Frage der Zeit fast.
Ja, aber erstaunlich ist ja, dass so etwas in der Tat dann mal passiert und dann sind ja so Hinzeichen, dass sie es nicht mehr ganz im Griff haben und dass ja natürlich auch alles das, wenn es mal heißt, die ganzen Spezialoperation gegen planmäßig. Das ist ja Hokuspokus. Das erinnert mich immer an Comical Ali, der da in Bagdad als Pressesprecher von Saddam Hussein stand, gefragt wurde, ob wie das aussehen. Nee, die Amerikaner werden auch weiter im Hintergrund fuhren, amerikanischer Panzer. Also das war ja wirklich großes Kino. Und so ein bisschen erinnert das auch. Es sind alles Potemkinsche Dörfer. Man muss sagen, es ist mittlerweile Putinsche Dörfer. Man kann das, glaube ich, verändern, den Begriff, als dass sich da enttarnt, denn nichts funktioniert und das kleinere Land, gut, das wird jetzt aufgerüstet, das ist auch alles richtig, aber trotzdem, die haben eine andere Motivationslage. Aber die schiere Masse hat ja den Russen früher immer geholfen. Auch das scheint nicht mehr zu funktionieren, wenn ganz ganze Bataillone sich da auf die Seite legen. Also insofern bleibt das unsicher, aber ich glaube, wir haben ja auch, als wir hier die erste Gespräch nach Kriegsbeginn am 24. Februar geführt haben, hatten wir ja auch noch den Eindruck, naja, nach allem, was man hörte, irgendwie werden die Russen das militärisch gewinnen. Das würden wir heute nicht mehr sagen. So, ja. Und die Dinge ordnen sich anders, aber irgendwie wird man sich damit arrangieren und die Dinge in Europa kriegen wir auch hin. Die eigentliche Frage bleibt immer, und da sind wir nochmal bei dem Punkt, welche Konjunkturwirkung hat das Verknappen der Vorlieferungen? Was bedeutet das mittelfristig für die Beschäftigung? Oder ist es irgendwie möglich, dass die Unternehmen, und das ist meine Hoffnung, doch findiger sind im Management der Beschaffung?
Ja, aber jetzt legen wir noch einen drauf. Ob und wann der Konflikt mit Russland beseitigt ist, wissen wir nicht. Aber solange der läuft, da reiben sich ja die Anbieter von Energie die Hände. Das heißt, wir haben ja ein immens hohes Energiepreisniveau. Und das ist natürlich auch nicht sonderlich konjunkturfördernd. Insofern bremst natürlich, meines Erachtens, auch der Ukraine-Konflikt, weil eben Deutschland eben da nicht vorbereitet ist. Also unser Wirtschaftsmodell war aus verschiedenen Gründen basiert auf russischer Energie, sei es Öl oder vor allen Dingen sei es Gas, und das kommt jetzt nicht. Und das verteuert es maßlos. Ja, und das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Wir haben auf der einen Seite fehlende Weltnachfrage, wir haben wegbrechende Zulieferexporte und wir haben einen Kostenschub bei Energie. Es ist keine schöne Mixtur.
Nein, es ist keine schöne. Man muss aber jetzt auch aufpassen, welche Schlüsse man daraus zieht.
Ja, dann zieh mal.
Ich will noch mal eins sagen, was man so an Rückmeldung kriegt. Dann auch nach, glaube ich, einem unserer letzten Podcasts schrieb dann einer bei Twitter, genau deswegen würden wir jetzt künftig die resiliente Ökonomie, die aus sich selbst heraus lebt, in sozialen Berufen konstruieren. Ja. Das ist natürlich eine absurde Vorstellung. Man muss jetzt aufpassen, dass man nicht die Globalisierung, die wir ja im Grunde hier als im Augenblick gefährdet ansehen, in Frage gestellt,
weil natürlich, die natürlich unseren Sozialstaat finanziert und möglich macht. Ja?
Aber das ist ja auch genau das, was ich meine, Begrenzung von ökonomischer Arbeitsteilung ist das Gegenteil von Wohlstandsmehrung. Also ist ja die Grenzöffnung, das Fallen von Barrieren eine wichtige Botschaft gewesen. Wir wissen aber auch, und das zeigt die Wirtschaftsgeschichte der industriellen Welt seit 200 Jahren, es gibt eine Dominanz in bestimmten Phasen dieser Netzwerkbildung, da entstehen Abhängigkeiten, da agieren die Akteure des Wirtschaftlichen dominant und dann schlagen die Hierarchien zurück. Die haben zurückgeschlagen mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Dann hat es lange Jahrzehnte gedauert, bis die Netzwerke zurückkamen. Und jetzt habe ich den Eindruck, ist es auch wieder so, wo die Hierarchien zurückschlagen und manche in der westlichen Welt, im transatlantischen Westen, auch gesellschaftlich das gar nicht so negativ finden, wenn man alles irgendwie abstellt. Ich glaube, das hat natürlich keine Mehrheitswirkung, aber man muss aufpassen, dass die Debatte nicht dahin geht. Es wird jetzt auch manchmal gesagt, es sei alles falsch gewesen mit der Kooperation schon mit der Sowjetunion, mit dem Gas. Ich meine, weil der gerade 100. Geburtstag war von Christians, dem früheren damaligen Sprecher und Vorstands Gründungsmitglied der Deutschen Bank, der ja das Ostgeschäft betrieben hat, das Mannesmann-Gegen-Gas-Geschäft begonnen hat. Das ist, wie ich finde, auch im Nachhinein richtig gewesen. Das war für die damalige Zeit ein Beitrag der Entkrampfung zwischen den beiden Blöcken, auch einer gewissen Verständigungspolitik einen ökonomischen Hintergrund zu verschaffen. Und natürlich war das nicht nur zu Helmut Schmidts Zeiten war eins klar, der Anteil russischen Gases darf nie mehr als 30% haben. Das war der auch damals weit von entfernt. Der Anteil 30% ist 1990 erreicht worden. Aber das ist dann nicht mehr mitgedacht worden. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Augenblick lernen. Der anderen Seite würde ich schon sagen, dass die deutschen Unternehmen letztlich unglaublich
anpassungsfähig sind
in der Anpassung. Und das, jeder, der sozusagen aus der Politik aus dem dann damit konfrontiert, ist immer wieder überrascht.
Eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe Anfang der Woche habe ich in Bayern beim Wirtschaftsrat einen Vortrag gehalten über die Folgen des Ukraine-Konfliktes. Da war eine Unternehmerin, die produzieren Kabelbäume in der Ukraine. Die sagen, nö, wir liegen jetzt in Nordafrika, läuft alles weiter. Also da sieht man auch, wie flexibel man sein kann.
Ja, nicht? Ja, das ist, glaube ich, etwas, was in diesen Nicht-Leitungsgebieten, also beim Gas ist es halt, das ist immer das Kernthema, eine ganz andere Frage. Wenn das Gas nicht mehr durchkommt, ist es halt nicht da. Aber diese Produktionsorte, und das ist ein Maß an Flexibilität, was die auf der unternehmerischen Ebene natürlich hinkriegen.
Das Problem, aber das eigentlich dann nur Mittelständler können, ne? Oder vielfach.
Ja. Ja, und aber trotzdem faszinierend, was ein Mittelständler im globalen Rahmen dann kann. Ja. Du hast ja beschrieben, ne? Dann geht er von der Ukraine nach Nordafrika. Das Problem mit Kabelbäumen ist ja, du kannst diese Produktion nicht digitalisieren. Du musst, du brauchst Fläche, du brauchst große Platten.
Muss man Flechtel und geschickte Finger haben.
Genau, so. Also wir beide werden da jetzt nicht so geeignet dafür. Aber interessant ist, du kannst es nicht wirklich anders machen. Also du musst es händisch machen. Und deswegen brauche ich Platz. Das ist arbeitskostenintensiv. Aber das ist total spannend, genau wie die sagen, wie die sich anpassen. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Das macht mir dann auch, nimmt mir wieder ein bisschen Teil der Sorgen und führt dann doch dazu, dass ich dir in Nuancen widerspreche.
In Nuancen. Aber das war natürlich jetzt die Eloge auf unser System, aber ich komme auf etwas anderes. Das heißt also, wir sind uns einig, wir werden eine wirtschaftliche Abschwächung in Deutschland erleben, die aufgrund unserer sehr starken Außenhandelsorientierung, unserer globalen Aufrichtung deutlicher, markanter ausfällt als die der meisten anderen europäischen Länder. Sind wir uns einig, ja?
Ja.
Aber diese Abschwächung kommt meines Erachtens zu einer sehr, sehr unguten Zeit, nämlich der Alterungsschub, über den wir ja schon Jahre reden, beginnt noch am Ende dieser Legislaturperiode. Also zu einem Zeitpunkt, wo dann die deutsche Konjunktur sich noch nicht erholt hat. Und das ist meines Erachtens eine sehr schlechte Perspektive. Deswegen glaube ich, dass also auch die Handlungsmöglichkeiten der deutschen Politik, wenn wir ein schwaches Wachstum haben, sind natürlich die Möglichkeiten einer Transferpolitik, die ja zwingend mit der Alterung verbunden ist, zunehmend schwieriger zu finanzieren.
Ja, und du hast eigentlich in diesem Strukturwandel, will das mal nennen, ja zwei Transferbedarfe. Du hast einmal die aus der oder für die Alterung sich ergebende Frage, wie kann aus dem Umlagesystem all das finanziert werden, wenn die Relation der Zahler sich verschlechtert zu den Rentenempfängern. Das ist das eine. Aber wir haben natürlich in dem Dekarbonisierungsprozess fortlaufend, unabhängig von dem, was wir jetzt erleben, einen Preisdruck, der untere Einkommensschichten und Haushalte belastet. Und auch die dann begleitet werden
müssen. Ja, wir haben dann steigenden Transferbedarf.
So, also auch nochmal das. Also es gibt sozusagen zwei Treiber für diesen steigenden Transferbedarf. Jetzt muss man das auch nicht übertreiben, das kann man ordentlich machen. Aber letztlich lebt es davon, dass wir das Erwerbspersonenpotenzial stabilisieren. Und die eine Perspektive ist Zuwanderung, das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz vor 2 Jahren in Kraft getreten zu Beginn der Pandemie, ist ein Lichtblick. Allerdings ist im Augenblick aber natürlich nicht viel Bewegung.
Ein kleines Flämmchen, sagen wir mal so.
Ja, aber
wie viele Green Cards Programme haben wir schon gemacht in den letzten 30 Jahren? Keins hat funktioniert.
Ja, aber will nur sagen, wenn du es vergleichst, haben wir mittlerweile ein liberales Einwanderungsregime als die Kanadier, die sich in die andere Richtung bewegt.
In Kanada kommen die Leute hin, in Deutschland nicht. Und ich glaube, da gibt es einen Grund für.
Die Sprache.
Wir sprechen Deutsch und kein Englisch. Und sagen wir mal, qualifizierte Arbeitskräfte, die wandern wollen, können alle Englisch, aber sie können kein Deutsch. Und das ist ein Handicap.
Ja, das ist ein Handicap. Auf der anderen Seite müssten wir halt auch da mehr Impulse setzen. Die deutschen Auslandsschulen, die Goethe-Institute wären wichtige Hebel. Anstatt die zurückzuschreiben, muss man da mehr tun. Ich glaube, deutsche Auslandskulturpolitik ist hier eine Begleitmaßnahme, aber die gesamte Außenpolitik wird viel zu sehr in einem klassisch diplomatischen Sinne verstanden als eine Außenwirtschaft und Außengesellschaftspolitik, die sie ja auch sein muss und sein könnte.
Das wird als Kulturpolitik dann verstanden, aber viel zu wenig als Wirtschaftspolitik.
Ja, und es ist aber natürlich, also gerade das Sprachthema, und ich würde das Programm der Auslandsschulen in erheblichem Maße hochfahren und der Raum für geben, weil es natürlich attraktive Zuwege schafft. Auf der anderen Seite haben wir mittlerweile in Deutschland auch viele Unternehmen, in denen Englisch als Zweitsprache auch nicht das Problem ist. Also da haben wir es ja wiederum auch einfacher als manch andere Sprachtypen, die jetzt nicht aus diesem altgermanischen Bereich da letztlich herauskommen. Aber du hast recht, das Thema bleibt. Und das, ich will nur sagen, da müssen wir über das Zweite nachdenken, über die Jahresarbeitszeit.
Ja, gut, ja, das ist
da,
natürlich...
Da bist du jetzt total begeistert.
Schau mal, ich habe mal bei Helmut Schmidt gearbeitet, habe ich einen wichtigen Satz gelernt, ja. In einer Demokratie muss jedem gestaltenden Schritt ein mehrheitenbeschaffender Prozess vorausgehen. Das Median, also das mittlere Alter der Wähler, ist gegenwärtig bereits bei 53 Jahren. Tendenz sehr stark steigend und... das mag dir nicht gefallen, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, im Rahmen dieser, sagen wir mal, politischen Verfassung Politik gegen die Alten zu machen. Da muss man sich sehr viel mehr einfallen lassen. Das ist eine Erfahrung. Deswegen viele Sachen, die eigentlich auf der Hand liegen, ja, sind politisch nicht umsetzbar.
Ja, ich gestehe ja zu, dass du da ein hohes Maß an politischem Realismus hast, aber ich würde dem doch ein gewisses Maß an politischer Hoffnung dagegen setzen weil ich der Meinung bin, dass man das gut argumentieren kann. Es ist nicht so schlimm, so viel zu arbeiten, wie die Schweden in der Woche arbeiten oder wie die Schweizer in der Woche arbeiten.
Und wenn man dann mal sieht, nicht katholisch.
Nein, ich will nur das Argument noch nach außen tragen, weil das sind ja jetzt nicht irgendwie so erschreckend. Also erschreckender ist ja für die meisten die Lebensarbeitszeit. Zeit weiter rauszuschieben. Das läuft ja jetzt in diesem Jahrzehnt bis 67, dann haben wir es erreicht und dann kann man das irgendwie...
Nee, 31 erst.
Ja, aber also die Anpassung läuft in diesem Jahrzehnt.
Ja, aber im nächsten Jahrzehnt haben wir erst die 67 erreicht. Deswegen kurzfristig ist gar nichts mehr drin. Nicht? Das wird das heißt, auch immer wieder gerne übersehen.
Ja, deswegen kann man, das wirkt dann erst im nächsten Jahrzehnt. Aber die schlimmste Anpassung haben wir ja von 2025 bis 2035.
Ja.
Das spiegelt ja den Rückgang der Geburtenrate von 1965 bis 75, so wenn du das in etwa dazuschaltest. Aber was man machen könnte, ist in der Tat, deswegen beharre ich da in meiner fröhlichen rheinischen Unbekümmertheit nochmal drauf, über die Wochenarbeitszeit nachzudenken. Ja. Das würde nämlich nur mal die Größenordnung sein. Würden wir so viel über alle Erwerbstätigen in der Woche arbeiten wie die Schweizer, das sind 2 Stunden mehr, würden wir den Verlust an Arbeitsvolumen bis 2030 kompensieren. Die 4,2 Milliarden Stunden, die alterungsbedingt verschwinden.
Das ist möglich.
Oder man muss die Leute ins Land holen. Ich meine, wir haben ja Nettozuwanderung, das ist ja schon mal positiv. Aber das ist auch kein einfacher Job, da haben wir eben drüber gesprochen. Also insofern bleibt es an der Stelle schwierig.
Jetzt aber nochmal aus deiner Sicht auch als Direktor eines großen Wirtschaftsforschungsinstituts. Wie sind deine mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Perspektiven für dieses Land? Weil natürlich zusätzlich zu den Verwerfungen, die wir gerade besprochen haben, natürlich immer noch der Konflikt in der Ukraine schwelt oder lodert. Und das ist kein wirtschaftsfreundliches Umfeld.
Nein, das ist so. Aber schon unabhängig vom Ukraine-Konflikt war meine These im Herbst vergangenen Jahres, wir haben ein veritables Risiko einer Stagflation. Mhm. Das hat zu tun einmal mit der Alterung, über die wir viel gesprochen haben, Verknappung, Lohnprämien auf der einen Seite, Produktivitätsverlust auf der anderen Seite. Also sowohl beim Preis wie beim Wachstumseffekt geht es in die Richtung. Die Dekarbonisierung hat auch das Potenzial. Der CO2-Preis, den wir ja gerade sozusagen als Energiepreis sehen, der muss ja auch stärker steigen, weil wir so spät dran sind. Das hat aber erstmal in der Anfangsphase über mehrere Jahre inflatorische Effekte, bis die Mengen sozusagen dagegen laufen. Und gleichzeitig kann es dazu führen, dass die Unternehmen strukturwandel überfordert sind. Also unabhängig von diesem Rezessionsthema, was wir jetzt in der Betrachtung 2022, 2023 angeleuchtet haben, würde ich sagen, mittelfristig sind wir in einer Stagflationsökonomie und das ist noch nicht wieder gelernt und da sind wir auch nicht drauf vorbereitet.
Eine Stagflation ist im Übrigen sehr, sehr viel ekelhafter im Vergleich zu einer Rezession. Eine Rezession kann nicht durch durch nachfrageseitige Maßnahmen bekämpfen. Bei einer Stagflation fehlen einem diese Instrumente. Insofern ist Stagflation für mich das viel ekelhaftere Problem im Vergleich zu einer auch veritablen Rezession.
Oder das, was du machen kannst, also Wachstumsstärkung, ja, oder Stärkung des Erwerbspersonenpotenzials, ja nie so kurzfristig wirkt. Das heißt, immer sozusagen an den Graswurzeln des ökonomischen Geschehens ansetzen muss. Und ich meine, nachdem du ja beim Schmidt dann raus warst, das war dann, glaube ich, 76 oder
nein,
so?
Nein, 75.
Ja gut, das eine Jahr. Worauf ich hinaus will, ist, da hatte Schmidt dann ja auch langsam begriffen, dass man einen Angebotsschock wie die Ölpreise nicht durch Nachfragepolitik adressieren kann.
Deswegen war schmerzhaft, das mitzuerleben.
So. Ja, und nicht nachdem du ihm das beigebracht hattest, konntest du dann ja auch in die Hochschule.
Richtig, so war es. Aber war wirklich so, ja. Aber das nur noch nebenbei. Jedenfalls, also vielen herzlichen Dank. War wieder ein munteres Gespräch. Und ich hoffe, dass wir beide uns irren. In unserer tristen Sicht der mittelfristigen Perspektive. Vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Ich danke dir, mir auch.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen, gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global. Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.